nicht gefragt, wen sie letzte Woche zu Gast hatten. Ich habe sie gar nicht gefragt, wen sie letzte Woche zu Gast hatten, weil welchen
niemand
steht.
Ach so.
Nein, wir haben jetzt zwei Nachträge. Frau Börner kommt noch nächste Woche.
Mhm. Okay.
Und dann hatten wir neulich Hans Büchaler. Das ist ein echter Name. Ist das zu zeigen?
Nein, ne?
Nein. Wunderbar, dann lass ich das einfach so stehen.
Genau, wir können ja dann einfach vielleicht zugreifen. Genau.
Ja, dann Zeit übergehen. So, meine Damen und Herren, wir können jetzt unsere vorletzte Sitzung vor Weihnachten eröffnen. Ich sehe, Sie sind sehr zahlreich erschienen. Vollständig sind wir nicht, aber das schaffen wir ja ohne nie. Ich darf Sie alle begrüßen, insbesondere unseren Gast, Herrn Robert Zepf. Er ist der ziemlich frisch neu gewordene Direktor der Universitätsbibliothek. Ich habe deswegen hier auch einmal die Homepage oder einen Teil davon als Bild in den Hintergrund gestellt. Sie wissen, dass die Universitätsbibliothek mit das Wichtigste ist. Ich vermute, dass sie auch den größten Etat hat. Das wird immer vergessen. Es wird häufig über die UB gemeckert. Die Geschichte der UB haben Sie, wenn Sie als Zeitzeugen die ganze Zeit dabei waren, jetzt nun schon in mehreren Generationen erlebt. Es begann also mit Herrn Jügelt, dann kam Herr Hoffmann, Frau Baker. Wir haben jetzt also den vierten Direktor der UB vor uns, der, denke ich, mehr über die Zukunft als über die Vergangenheit sprechen wird. Aber es geht in dem üblichen Muster, dass er zunächst, wenn er möchte, eine autobiografische Notiz gibt. Jetzt muss ich hier noch ein Gerät einschalten, zur Sicherheit. Eine autobiografische Notiz gibt und dann über seine Institution, die UB, berichten wird. Ja, dann kommt der Schlüssel dazwischen, damit er nichts
durchgeht.
Gut. Es ist wie üblich so, dass unser Gast eine Zeit hat, um selbst vorzutragen. Dann haben wir die Möglichkeit zur Diskussion. Wir haben heute Protokollantin. Sind die jetzt alle da oder nicht? Also, dann fehlt eine Protokollantin. Wir haben Paulina Sablowski. Ja, dann haben wir Claudia Bölter. Und wir haben Sarah Hausdorf. Das sind die Protokollanten. Da ist sie doch. Na wunderbar. Ich dachte, Sie sitzen sozusagen, nein, aber Sie können da, Pauline, liebe Kings, richtig? Wunderbar. Sie sind also die Protokollantin, nehmen Sie sich nachher bitte die Dateien mit, darüber sprechen wir danach. Wenn sonst noch etwas anliegt, Sie wissen, nächste Woche sind Staatsexamen, ja, ich vermute, hier sind keine Examenskandidaten unter uns, nicht mehr, die haben anderes zu tun. Falls mich noch jemand sprechen will, ich bin also noch da. Und in der nächsten Woche habe ich Mittwoch keine Sprechstunde, ich würde verlegen Sie auf Donnerstag Vormittag, würde diejenigen, die nächsten Referate halten, also bitte zu mir zu kommen, damit wir darüber sprechen, damit ich besser schlafe. Denn ich schlafe immer nur dann, wenn ich weiß, dass irgendetwas geschieht. Und bisher waren die Referate ja, denke ich, sehr gut. Dann darf ich Frau Hartwig noch einmal beglückwünschen. Frau Hartwig hat hier auch schon als Zeitzeugin vorgetragen. Der zweite Teil ihrer Dissertation ist jetzt erschienen. Das ist nämlich die Bestandsübersicht des Universitätsarchivs in Rostock. Ohne eine Bestandsübersicht kommen Sie an gar nichts ran im Archiv. Eine Bibliothek ohne Katalog ist wertlos und oder nur ein Haufen, wo man dann zufällig etwas findet. Und beim Archiv ist es so, dass Sie da gar nicht rein dürfen ins Magazin, sondern es geht über die Bestandsübersicht. Also hier haben wir erheblich erleichterte Bedingungen oder überhaupt erst Bedingungen zur Benutzung des Archivs. Wir dürfen Frau Hartwig dazu gratulieren. So. Aber jetzt genug der Vorrede. Lieber Herr Zepf, Sie haben das Wort.
Ja, lieber Professor Krüger, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich gestehe, dass ich dem Termin mit einer gewissen Spannung entgegensehe, weil bei Zeitzeugengesprächen man immer nie genau weiß, wo es hingeht. Und ich gestehe auch, dass ich so einen Moment gezögert habe, als Herr Professor Krüger mich unter der Rubrik Uni-Geschichte 600 Jahre Universität Rostock, da soll es ja hinführen, gebeten hat, hierher zu kommen, weil ich ja etwas mehr nur als 100 Tage hier bin und eigentlich noch keinen messbaren Einfluss auf die lange Universitätsgeschichte habe nehmen können. Und insofern ist so ein bisschen die Frage, wo kann es hinführen? Auf der anderen Seite ist es so, dass ich zu kurz hier bin, um viel über die Zukunft zu sagen, denn ich bin noch in einem sozusagen Kennenlernprozess. Ich habe gerade damit begonnen, nachdem ich mit den Leitungsgremien, Senat, mit der Universitätsverwaltung gesprochen habe, Kontakt in die Fakultäten aufzunehmen, um zu erfragen, wie die Sicht der Fakultäten auf die Universitätsbibliothek ist. Und in dem Kontext nehme ich auch Kontakt zu den Studierenden auf. Sie sind sich sicher bewusst, dass Sie als Studierende bei weitem die größte Nutzergruppe der Universität sind. Und deswegen ist es für mich auch ein besonderes Anliegen, mit Ihnen in Kontakt zu treten, um zu schauen, entspricht das, was wir als Universitätsbibliothek an Dienstleistungen anbieten, dem, was Sie brauchen. Und ja, nach 100 Tagen hier in Rostock kann ich sagen, dass sich das Studium, die Studienbedingungen seit der Zeit, als ich aktiver Student und Dozent war in Heidelberg, doch erheblich gewandelt hat. Ich war die letzten 10 Jahre wissenschaftlicher Bibliothekar an der Staatsbibliothek zu Berlin, der größten Bibliothek in Deutschland, die einen doch anderen Versorgungsauftrag hat als eine Universitätsbibliothek. Und insofern ist für mich der Start in Rostock auch mit einer Rückkehr in die Universität verbunden, und insofern bin ich auch da noch in der Kennenlernphase. Insofern komme ich der Bitte von Professor Krüge gerne nach, etwas zu meinem persönlichen und auch beruflichen Werdegang zu sagen, würde dann natürlich gerne auch etwas zu dem, was ich für die Zukunft der Universitätsbibliothek, der Universität beitragen kann, sagen. Aber vielleicht gerne auch mehr, als es bei den vergangenen Terminen der Fall war, mit Ihnen ins Gespräch kommen, wo Sie sozusagen die Zukunft der Universitätsbibliothek sehen, was Sie künftig von uns erwarten. Und insofern, dass wir wirklich auch das realisieren, was Professor Krüger angesprochen hat, dass wir den Blick in die Zukunft, also auf vielleicht das nächste Jahrzehnt der Entwicklung der Universitätsbibliothek dann werfen können. Ja, rein juristisch bin ich noch gar nicht ein Angehöriger der Universität, denn ich bin Beamter, und im Beamtentum gibt es die sogenannte Abordnung mit dem Ziel der Versetzung. Das heißt, für 6 Monate kann mein neuer Dienstherr, also die Universität oder das Land Mecklenburg-Vorpommern, erproben, ob sie mit mir zufrieden sind, und im Zweifel ist das dann wie im 18. Jahrhundert, dass man zurückgeschickt werden kann. Ich könnte aber auch die Notbremse ziehen und selber sagen, ich gehe wieder zurück nach Berlin, aber das ist jetzt nicht eine ernsthafte Absicht, sonst wäre ich nicht hier. Vielleicht zu meinem Werdegang. Ich bin 1968 in Stuttgart geboren und komme aus einem Familienhintergrund, den man heute als Migrationshintergrund bezeichnet, denn meine Mutter kommt aus England. Mein Vater hat sie kennengelernt, als er im Rahmen seines Lehramtsstudiengangs als Assistant Teacher in Birmingham arbeitete. Und offensichtlich hat es so gefunkt, dass meine Mutter letztlich ja ihre eigene Karriere, ihren eigenen Beruf aufgegeben hat, um nach Deutschland zu kommen. Sie ist auch Lehrerin vom Beruf, aber in den 60er Jahren war es auch aufgrund des Beamtenstatus von Lehrern in Deutschland nicht möglich, dass sie hier in ihrem Beruf arbeiten kann. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und zur Schule gegangen, auf das humanistische Karlsgymnasium, eines der alten Gymnasien der Stadt, mit der Sprachkombination Englisch-Latein ab der 5. Klasse. Und das war damals ein Modellversuch, der heute mit verbreitetem Frühenglisch eine Fortsetzung erfahren hat. Der Hintergrund ist einfach der, dass wir zu Hause zweisprachig aufgewachsen sind und insofern Englisch meine zweite Muttersprache ist, wobei zu Hause Englisch die vorherrschende Sprache war. Ich habe immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, wir haben zu Hause über alles auf Englisch gesprochen, außer Politik und Fußball. Und das beschreibt das soziolinguistisch auch ganz, ganz gut. Ja, das Karlsgymnasium war schon eine für mich prägende Einrichtung, weil die Lehrer dort einen sehr breiten fachlichen Hintergrund hatten. Eine ganze Reihe von Lehrern waren auch noch, ich will nicht sagen klassische Gymnasialprofessoren, aber doch Gymnasiallehrer, die über den alltäglichen Unterricht hinaus auch Perspektiven in die Wissenschaft haben. Eine Reihe von ihnen hat historisch gearbeitet und haben im Rahmen ihrer Zeit an der Schule, durch AGs, durch Projekte, auch historisches Bewusstsein versucht zu wecken. Und das ist sicher einer der Gründe, warum ich mich schon zu Schulzeiten für Geschichte interessiert habe. Übrigens auch für die Publikation von Geschichte. Ich war an unserem Gymnasium einer der Redakteure der Schülerzeitung. Und eines der großen Ereignisse meiner Schulkarriere war, dass wir einen bundesweiten Preis für Schülerzeitungen gewonnen haben und da dann zu Richard von Weizsäckers Jugendempfang nach Bonn eingeladen wurden. Das ist so ein Highlight aus meiner Schulzeit. 1988 habe ich Abitur gemacht, im Anschluss daran meinen Wehrdienst, zunächst in Saarlouis und dann im Chorstab des dritten Chors der Bundeswehr in Ulm. Das war sozusagen die Zeit unmittelbar vor der Wende. Ich habe dann im Herbst 1988 das Studium begonnen an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, und zwar der Geschichte und Anglistik mit dem Ziel des Staatsexamen für das Lehramt. Insofern merken Sie, dass die Prägung durch mein Elternhaus durchaus da vielleicht ein Stück weit durchgeschlagen hat. Beide Eltern Lehrer, zwei von vier Großeltern Lehrer, das prägt irgendwie doch. Und insofern war das Lehramt durchaus sozusagen der Berufswunsch, der im Vordergrund stand. Das mir auch Spaß macht, bis heute Geschichte, Inhalte zu vermitteln. Und wenn Sie Bibliothekare fragen, dann ist das eine der häufigen Konstellationen, dass das Leute, die als Lehramtsstudenten begonnen haben, dann hinterher einen Berufsweg in die Bibliothek einschlagen. Da werden wir vielleicht drauf kommen, welche Gründe da für mich ausschlaggebend waren. Meine bibliothekarische Karriere hat aber, wenn man so will, bereits zu Schulzeiten begonnen. Denn ich war ein ziemlich aktiver Leser der Stadtbücherei in Stuttgart. Da gab es die sogenannte Institution oder die Institution der sogenannten Bücherkinder, letztlich freiwillige Helfer, die Bücher sortiert haben und auf diese Weise sich den Bibliothekarinnen nützlich gemacht haben. Das war einer der Gründe, warum ich dann relativ schnell auch wissenschaftliche Bibliotheken für mich entdeckte. Also es gab in Stuttgart die Württembergische Landesbibliothek, die man erst ab 14 benutzen durfte und nur mit Genehmigung der Eltern dann den elterlichen Ausweis schon früher bekommen hat. Und in meinem Fall war das so, dass ich denke, ja, es muss so mit 13 gewesen sein, die die Württembergische Landesbibliothek entdeckt hat, die ganz anders als die UB Rostock ist, in der Beziehung, dass es eine klassische Magazinbibliothek ist. Das heißt, nur wenige Bücher frei zugänglich waren. Die meisten Bücher musste man sich damals über Zettelkataloge erschließen. Es waren die frühen 80er Jahre, das heißt, von Online-Katalogen war noch nicht so viel zu spüren. Insofern ist meine bibliothekarische Sozialisation da relativ früh begonnen. Und ja, das ist insofern kein großer Zufall, dass dann einer meiner ersten Ferienjobs eine Hilfskraftstelle auch an der Württembergischen Landesbibliothek war. Insofern kann man sagen, ich habe Bibliothek von der Pike auf gelernt. Ich habe an der Leihstelle angefangen. Und ich muss sagen, das kommt mir auch heute hier in Rostock zugute, dass ich doch auch ein Verständnis für ja eigentlich fast alle Aufgabenbereiche habe, die an einer wissenschaftlichen Bibliothek anfangen und auch so ein bisschen den längeren Blick habe für das, was sich an rasanter und radikaler Veränderung in den letzten 40 Jahren auf jeden Fall im Bibliothekswesen ergeben haben. Man muss sich vorstellen, alle Kolleginnen, die über 50 sind und naja, ich verwende hier den allein weiblichen Begriff, denn der Bibliotheksberuf ist seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ein klassischer Frauenberuf und an der Universitätsbibliothek Rostock ist das ganz spürbar. Ich glaube, wir haben bei 120 Mitarbeitern, 10 Männer und 110 Frauen. Also Frau Hartwig nickt, genau. Das ist einfach sehr, sehr prägend. Insofern verwende ich jetzt vielleicht vorwiegend die weibliche Form und schließe da aber die männlichen Kollegen mit ein. Ja, für Bibliothekarinnen, die heute 50 sind, die haben eben im Zettelkatalog-Zeitalter begonnen und haben innerhalb weniger Jahre mehrere radikale Umbrüche erlebt. Hier in Rostock auch den politisch-organisatorischen Umbruch der Wende von 1989-90, die Neustrukturierung der Universität. Die Universitätsbibliothek, da wissen Sie durch die früheren Termine eine ganze Reihe mehr, haben eine Reihe von organisatorischen Reformen durchgemacht, sodass man wirklich sagen kann, der Bibliotheksberuf ist einer der Berufe, wo die Veränderung mit am radikalsten spürbar ist. Und ich habe eine große Hochachtung vor den heute aktiven älteren Kolleginnen, denn sie haben fast ohne Ausnahme diese radikalen Veränderungen, die ich auch selbst miterlebt habe, erfolgreich gemeistert. Ja, also erste wissenschaftliche Bibliothek, die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart, der ich im Rahmen des Freundeskreises auch heute noch verbunden bin. Und wenn ich in Stuttgart bin, schaue ich auch bei den früheren Kollegen da noch vorbei. Ja, nach dem Wehrdienst habe ich ein Studium in Heidelberg begonnen. Das war damals die Zeit von Glasnost und Perestroika. Das heißt, ich habe den üblichen, in Anführungsstrichen, Fehler von Erstsemestern begangen und mir einen viel zu vollen Semesterplan zugelegt, der sich als nicht haltbar erwies. Und eine Sache, die mir heute leid tut, ist, dass ich den Russischkurs, den ich damals voller Begeisterung begonnen habe, nur ein Jahr lang durchgehalten habe und dann zugunsten anderer Lehrveranstaltungen beenden musste. Aber dass ich Russisch, obwohl es mit meinen Fächern eigentlich nichts dazu zu tun hatte, begonnen habe, kann Ihnen so einen Eindruck der Atmosphäre der damaligen Zeit geben. Ja, man muss auch sagen, die Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, und ich will jetzt nicht nostalgisch klingen, war, was die Studienorganisation anging, sehr anders. Man musste in Geschichte im Grundstudium 3 Vorlesungsprüfungen und 3 Proseminare, alte, mittlere und neuere Geschichte machen, und das innerhalb von 4 Semestern. Und das waren die einzigen Leistungsnachweise, die man erbringen musste. Und ansonsten hatte man eine große Freiheit, viel, viel mehr zu machen. Und das muss ich sagen, habe ich immer sehr genossen und geschätzt. Und für mich ist das schon die Chance einer Universität mit einem breiten Angebot von Fächern, dass man nicht nur sozusagen Spezialisierung, Spezialwissen erwirbt, sondern auch die Gelegenheit nutzt, Professoren anderer Fächer zu hören und Lehrveranstaltungen zu besuchen. Und insofern habe ich, ich habe jetzt in Vorbereitung für heute mein altes, das hätte ich eigentlich mitbringen können, Studienbuch mitgebracht, wo man schön noch Protokoll geführt habe. Also es war die Zeit vor Moodle. Da hat man noch von Hand protokolliert, welche Lehrveranstaltungen man besucht hat. Es gab aber keine Hörgelder mehr, also insofern, das war nicht der Fall. Aber man musste sich das einmal am Ende des Semesters im Studiensekretariat bestätigen lassen. Insofern habe ich relativ gut dokumentiert, was ich gemacht habe. Und als ich es jetzt neulich mir angeschaut habe, war ich doch positiv überrascht, über wie viele Fächergrenzen hinaus ich geblickt habe. Also von meinem persönlichen Hintergrund hatte ich ein starkes Interesse auch für Philosophie, Religionsgeschichte. Das heißt, ich habe kirchenhistorische Vorlesungen gehört. Ich habe auch sprachwissenschaftliche Vorlesungen gehört, Indogermanistik, keltische Sprachen. Ich war an der Hochschule für jüdische Studien. Das ist eine Besonderheit in Heidelberg, eine theologische Hochschule in der Trägerschaft des Zentralrats der Juden, die sozusagen zunächst als jüdische Studien betrieben hat, inzwischen auch wieder eine Rabbinerausbildung betreibt. Das war in den Ende der 80er Jahre eine Neugründung, und das war auch damals eine spannende Aufbruchszeit, Wobei es auch damals schon so war, dass diese Hochschule mitten in Heidelberg ganz stark gesichert werden musste, was ich auch immer mit einem gewissen Element der Befremdung und Beklemmung wahrgenommen habe, dass man sozusagen durch schwere Sicherheitsbarrieren musste, um zu einer Vorlesung zu gelangen. Weitere Fächer in Politikwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte. Also ich muss sagen, im Nachhinein ist das eine ganz spannende Zeit gewesen, im Grundstudium eben auch vieles an Themen auszuprobieren. Es war eben so, alte, mittlere, neuere Geschichte waren die einzigen Vorgaben und man konnte dann wirklich frei wählen, welche Inhalte man gemacht hat. Als ja, beeindruckendste Erinnerung aus dieser Zeit ist mir geblieben, dass ich den Eindruck hatte, dass Historiker zu größerer Form auflaufen, je weniger Quellen es zu einem Thema gibt. Also die alte Geschichte, die aus wenigen Inschriften und korrupten Überlieferungen und ein paar ethnologischen Beobachten eine gesamte Gesellschaft rekonstruiert haben. Ich denke da an Professor Gschnitzer und seine Vorlesung zu den frühitalischen Gesellschaften. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich doch viel profitiert habe, nicht nur was das Wissen angeht, sondern auch zu lernen von verschiedenen Persönlichkeiten, die Art, ihr Leben zu gestalten und sich wissenschaftliche Themen zu erschließen, sowohl in der Anglistik wie in der Geschichte. Heidelberg, muss man vielleicht kritisch sagen, war in der Zeit sicher nicht die herausragende deutsche Universität für die Geschichtswissenschaft. Und ich gebe zu, dass die Auswahlkriterien für die Universität Heidelberg vielleicht im Nachhinein nicht besonders rational gewesen sein mögen. Als Stuttgarter ging man damals nach Tübingen. Das war die alte württembergische Landesuniversität. Heidelberg liegt in der Kurpfalz in Baden. Das heißt, mehr als die Hälfte meines Abiturjahrgangs ist tatsächlich nach Stuttgart gegangen, hat dort Jura, Medizin studiert. Das war eben wirklich ganz die Masse. Insofern war es schon exotisch, nach Heidelberg zu gehen. Ich hatte mir als Studienorte Passau oder Heidelberg in Augenschein genommen. Passau wäre die Option Jura gewesen und Heidelberg war die Option Geschichte und Anglistik. Geschichte, Anglistik hatte ich so eine Frage, ob ich das wirklich studieren will, denn es schien mir ein bisschen peinlich zu sein, genau die Fächerkombination meines Vaters zu studieren, denn das wollte ich eigentlich zunächst nicht. Aber ich habe mich dann im Jurastudium umgetan. Die Stadt Passau schien mir zu weit weg von allem. Und insofern habe ich dann Heidelberg besucht, habe mich bei den Fachschaften umgehört. Und insofern, ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Fachschaftsvertreter dabei sind. Kann sich jemand outen?
Ich bin abgezogen.
Na gut, also jedenfalls wollte ich ein Lob loswerden. Die Fachschaftsstudenten haben mich davon überzeugt, dass Heidelberg ein ganz toller Studienort ist. Ich fand die Stadt ganz toll und insofern für die Qualität der Professoren oder der Vorlesungen oder das Ranking im Spiegel habe ich mich dann tatsächlich weniger interessiert. Ich glaube, auf die Details des Studiums brauche ich jetzt nicht so sehr einzugehen. Vielleicht zwei Beobachtungen, dass mir in Heidelberg der Wert der klassischen Seminarbibliothek bewusst geworden ist. Und ich weiß, dass das ein bisschen aus dem Munde des Bibliotheksdirektors so eine gefährliche Aussage ist, weil wir hier in Rostock ein klassisch einschichtiges Modell haben. Das heißt, es gibt eine Universitätsbibliothek, die die Funktion Institutsbibliothek und Zentralbibliothek vereinigt. Und man muss einfach sagen, was das Kosten-Nutzen-Verhältnis angeht, betriebswirtschaftliche Überlegungen, ist das die rationellste und effizienteste Form. Wobei Bibliothek für mich nicht nur eine Frage der Betriebswirtschaft ist, sondern Bibliothek ist der Ort, wo man sich, wo man Themen begegnet, aber wo man auch anderen Menschen begegnen kann und ins Gespräch kommen kann. Und das ist eigentlich der Wert der klassischen Institutsbibliothek in der deutschen Wissenschaftsgeschichte, die Vorstellung, dass man ein Seminar macht und die Bücher, die zum Seminar passen, um sich herum hat. Und diese Erfahrung habe ich in meinem Studium mehrfach gemacht, am deutlichsten im Seminar für mittellateinische Philologie in Heidelberg, wo es tatsächlich so war, dass wir Lektürekurse hatten und einen Text lasen und dann entspann sich unter den höheren Semestern eine Diskussion über bestimmte Lesarten und obskure Seitenbedeutungen von Wörtern und dann sprang jemand auf, rannte zum Regal und zog ohne Katalog den entsprechenden Band mit der Vergleichsstelle aus dem Regal. Und ja, an solchen Erfahrungen kann man den Ort Bibliothek als Ort der Begegnung der wissenschaftlichen Arbeit erfahren. Und wir kommen später drauf, dass wenn man Lobbyarbeit für Bibliotheken in den Geisteswissenschaften betreibt, muss man versuchen, Verwaltungsleuten, Finanzministeriumsbeamten, dem Wissenschaftsministerium zu erklären, warum sind Bibliotheken für Geisteswissenschaften wichtig. Und ja, in den letzten Wochen habe ich so das Bild von der Bibliothek als Labor für die Geisteswissenschaften öfter gebraucht. Und wenn ich von Laborsituationen rede, dann meine ich solche Situationen wie im Seminar für mittellateinische Philologie, wo sozusagen das Wissen in Form von Büchern und heute elektronischen Ressourcen direkt vor Ort präsent ist und konsultiert und besprochen werden kann. Eine andere Erfahrung, die mir auch wichtig ist, ist die Bedeutung der klassischen Universitätsbuchhandlung. Also Heidelberg hatte damals eine wirklich gute Versorgung mit klassischen Universitätsbuchhandlungen und Universitätsbuchhändlern, die wirklich ihr Handwerk verstanden haben und das auch als Mission begriffen haben. Und auch das, denke ich, gehört zu einer Universitätsbibliothek dazu. Und das ist einer der auch herausragenden Merkmale Rostocks, dass Rostock immer eine wichtige Verlagsstadt war für akademisches Wissen, jedenfalls in der Frühzeit. Weiß nicht, Herr Krüger, bis wann kann man die große Zeit ansetzen? Vielleicht bis Mitte des 17. Jahrhunderts?
30-jähriger Krieg ist die Grenze. Danach ist mit Ressourcen Schluss und mit der Blüte Schluss eigentlich. Mhm. Aber wir können dann bis 1625, bis also Wallenschein hier aufschlägt und im Grunde für die Krise sorgt.
Und insofern, die Anfänge der Universität haben eng viel damit zu tun von einer guten Literaturversorgung, ja, sowohl was Bibliotheken angeht, was aber auch guten Buchhandel und früher eben guten Buchdruck anlangt. Und insofern sind gute Uni-Buchhandlungen wichtig und das ist insofern auch heute noch bedeutend, da wir in Rostock, wie mir die Buchhändler sagen, eigentlich eine Überversorgung an Buchhandlungen und Buchhandelsfläche haben. Meine Wahrnehmung ist es nicht, aber das ist sicher eine betriebswirtschaftliche Überlegung. Aber es ist so, dass die klassische deutsche Universitätsbibliothek es auch als ihre Aufgabe empfindet, durch gezieltes Kaufen bei ortsansässigen Buchhandlungen mit dafür zu sorgen, dass diese Universitätsbuchhandlungen sich tragen können. Und das ist was, wo wir auch in den letzten Wochen durch Besuche bei den Uni-Buchhandlungen wirklich diesen Arbeitskontakt bekräftigt und wiederhergestellt haben. Universitätsbuchhandlungen, genau, das Stichwort. Ja, mein Grundstudium in Heidelberg dauerte genau 4 Semester. Ich hatte danach keinen Bachelorabschluss. Es war praktisch die deutsche Zwischenprüfung, wie sie damals üblich war. Trotzdem war es mir möglich, und insofern brauchte man dafür nicht Bologna, mich in Oxford an der Universität zu bewerben und dort ein postgraduales Studium zu beginnen. Oxford hat sich immer die Freiheit genommen, die Studierenden sozusagen in Augenschein zu nehmen, nach Falllage zu entscheiden und nicht nach Bürokratie. Und insofern war es so, dass meine Zwischenprüfung aus Heidelberg und mein Lebenslauf überzeugend genug waren, um zu sagen, okay, die Leistungen nach 4 Semestern Heidelberg entsprechen einem BA der Universität Oxford. Und insofern konnte ich dann im Jahr 1990, 91 dort am St. Anthony's College ein Studium der britischen Geschichte aufnehmen. Es war ein einjähriger Studienkurs Master of Studies und das ist tatsächlich der einzige akademische Titel, den ich bis heute trage. Heißt deswegen Master of Studies, weil der MA in Oxford eigentlich eine reiner Ehrentitel ist. Also ein MA in Oxford wird verliehen jedem Bachelor, der 5 Jahre im akademischen Beruf tätig geworden ist. Also insofern ist das ein reiner Ehrentitel, was aber vermutlich die meisten Leute, wenn sie einen MA aus Oxford sehen, nicht unbedingt wissen. Es war deswegen spannend, weil der MA in Oxford, der Master of Studies, ein sogenannter Taught Course war. Das heißt, man hat praktisch 3 Trimester besucht und in jedem Trimester hatte man einen eigenen Tutor, der im 1:1 Unterricht ein eigenes Lehrprogramm entwickelt hat. Das heißt, die einzige Lehrveranstaltung bestand aus einem wöchentlichen Termin in der Sprechstunde des Professors, ein Tutorial, das tatsächlich in einem zugigen alten College-Gebäude vor einem Feuer stattfand, in einem Ledersessel. Das hört sich schon mal sehr gut an. Der Nachteil ist, man musste jede Woche ein Referat halten, das dann vom Professor hinterfragt wurde und auseinandergenommen wurde. Das heißt, es ist im Vergleich zu Seminaren in Deutschland, wo man vielleicht 1 oder 2-mal einen Auftritt hatte, aber ansonsten auch manchmal vielleicht nicht so ganz optimal vorbereitet hingehen konnte. Diese Chance hat man bei so einem Unterrichtsverfahren nicht, denn man muss jedes Mal voll vorbereitet sein. Und insofern gibt es den Begriff der Essay Crisis, nämlich dann, wenn man so um 2 Uhr morgens weiß, man hat das Referat noch nicht fertig und man hat um 10 einen Termin beim Professor und muss jetzt die Nacht durcharbeiten. Das ist die sogenannte Essay Crisis und ich will jetzt nicht hier verhehlen, dass es mir auch 1 oder 2-mal so gegangen ist, dass ich mich nur relativ kurzfristig vorbereitet habe. Das hat natürlich den Vorteil, dass man improvisieren lernt und ein guter Professor durchschaut das und macht das deutlich, dass er das durchschaut, ohne einen in die Pfanne zu hauen. Und insofern habe ich bei diesen Lehrveranstaltungen auch einiges über Kommunikation und Menschenführung gelernt. Ja, das Studium in Oxford war auch deswegen spannend, weil es sozusagen nicht nur wissenschaftlich, fachlich eine andere Studienorganisation war, sondern auch, weil das Umfeld der Colleges in Oxford natürlich ein ganz anderes Leben bedeutete. Man lebte auf dem College, hatte gemeinsame Mahlzeiten und auch festliche Veranstaltungen. Das im Falle des Colleges in Oxford, an dem ich war, eine besondere Note hatte, weil es ein klassisches internationales College ist. Das heißt, nur etwa 15% der Studierenden kamen aus Großbritannien, die restlichen 85% aus anderen Teilen der Welt. Söhne von kolumbianischen Drogenbossen waren dabei. Der heutige EU-Kommissar Olli Rehn war ein Kommilitone der damaligen Zeit. Viele Leute, die sich aus diplomatische Tätigkeiten vorbereitet haben und internationale Beziehungen studiert haben, waren dort. Und eine Atmosphäre, die eben stark geprägt war durch auch einen Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte und in der damaligen Zeit für die Transformation in Osteuropa. Das ist mit 2 Namen verbunden, mit Ralf Dahrendorf, der damals der Präsident des Colleges war, und mit Timothy Garton Ash, einem Historiker, Politikwissenschaftler, der viele Jahre schon Beziehungen zur Opposition in der Tschechoslowakei, auch in der DDR, gepflegt hatte. Und insofern war, ich habe gesagt, 1990, 91 ist eben auch eine tolle Gelegenheit, viele der Dissidenten aus den osteuropäischen Ländern live vor Ort in Oxford zu erleben, dass sie sozusagen die Reisefreiheit dieser Zeit damals genutzt haben. Ich merke, dass ich so beim Übergang nach Oxford im Sinne meiner Biografie meine Beteiligung, Berührung durch die Ereignisse von 1989-90 so ein bisschen übersprungen habe. Für mich war es so, dass ich mit der DDR, mit Ostdeutschland zuerst 1987 in Kontakt gekommen bin, also noch in der Schule. Und zwar war es so, dass für Baden-Württemberg der Bezug zwischen beiden deutschen Staaten besonders wichtig war, sodass seit den frühen 80er Jahren jede 10. Klasse in Baden-Württemberg entweder eine Reise nach Berlin machen sollte, um die deutsche Teilung dort zu erleben, oder eine Studienfahrt in die DDR unternehmen sollte. Und wir haben 1987 eine solche Studienreise in die DDR unternehmen können. Das war insofern ganz spannend, weil es eigentlich aus Sicht des DDR-Reisebüros, das das organisiert hat, eine kleine Panne gab. Also die DDR machte diese Studienreisen natürlich nicht mit dem Ziel, die Nähe zwischen beiden deutschen Staaten zu fördern, sondern vor allem Devisen einzunehmen. Das heißt, es gab bei der Gestaltung des Programms immer so ein Hin und Her. Die DDR-Reisebüros wollten möglichst viele touristischen Komponenten, also natürlich Weimar, aber auch Buchenwald als Konzentrationslager einbauen, während die baden-württembergische Seite Wert darauf legte, dass es zu einem direkten Kontakt mit normalen Menschen in der DDR gab. Und insofern war es besonders spannend, da wir kurzfristig das Programm zugewiesen bekamen, das für eine Gruppe von Kindergärtnerinnen entwickelt worden war. Das heißt, wir hatten dann in Wernigerode Treffen, besuchten wir Kindergärten. Als Abiturienten war das ein wenig seltsam. Und hatten dann aber Treffen mit in der Disco der Kindergärtnerinnen in Wernigerode und gingen mit denen dann weg. Und insofern war es dann klar, es ging nicht um Pädagogik für Kleinkinder, sondern wirklich um das Alltagsleben in der DDR. Und für mich war das Eindrucksvolle damals, wie viel wir uns zu sagen hatten, wie sehr die Jugendkultur in beiden deutschen Staaten doch aufeinander bezogen war und wie gut die Kommunikation dann eigentlich auf Anhieb klappte. Und insofern denke ich, das war schon ein Ansatz, der mich dazu geführt hat, als ich in Heidelberg war, mich auch an der Partnerschaft zwischen der Studentengemeinde in Heidelberg und der Studentengemeinde in Leipzig zu beteiligen. Es war in der Zeit der deutschen Teilung so, dass eigentlich alle Studentengemeinden an ostdeutschen Universitäten Partnergemeinden in Westdeutschland hatten und man traf sich dann regelmäßig. In der Regel waren Treffen nur in Berlin leicht möglich, weil man dort mit dem Tagesvisum relativ unbemerkt einreisen konnte. Wir hatten das Glück, dass zweimal im Jahr ein relativ unkomplizierter Gang nach Leipzig möglich war, durch die Leipziger Messe. Das heißt, wir haben als Studenten uns ein Messevisum besorgt, haben vorgegeben, wir wollen die Leipziger Buchmesse besuchen und konnten dann sozusagen uns mit der Partnergemeinde in Leipzig treffen. Und so hatte ich bereits im Sommer 1989 und auch im Herbst 88 enge Kontakte nach Leipzig und habe da auch ein bisschen erlebt, wie die Stimmung sich im Laufe des Jahres 1989 veränderte. Zunächst eben eine optimistischere Stimmung, dass die Lockerungen in der Sowjetunion auch irgendwann mal auf die DDR durchgreifen würden und dann die Ernüchterung, das weiß ich noch sehr genau, die Niederschlagung des Aufstands in Peking. Da war ich gerade in Ost-Berlin und die Frage war, wie würde sich die DDR offiziell positionieren? Würde sie sozusagen das Vorgehen kritisieren oder würde sie die Seite der chinesischen Regierung ergreifen? Es ist wahrscheinlich Ihnen allen bekannt, die DDR hat eine harte Linie gegen die Demonstranten und für China ergriffen. Und das war für unsere Freunde in der DDR wirklich eine große Enttäuschung und führte dazu, dass eben viele dann im Sommer 1989 versucht haben und es auch geschafft haben, über Ungarn und dann über die Tschechoslowakei in den Westen auszureisen, mit der Folge, dass die in Leipzig zurückblieben, immer pessimistischer und deprimierter in die Zukunft blickten. Und für mich kann ich sagen, wir haben nicht erwartet, dass der Herbst 89 sich so entwickeln würde. Und insofern war das wirklich eine der spannendsten Zeiten meines Lebens, als die Mauer aufging und die deutsche Einheit Realität wurde. Und jetzt habe ich den großen Bogen zu Rostock geschlagen. Das Frühjahr 1990 war auch mein erster Besuch hier in Rostock. Das hing damit zusammen, dass ich studentische Hilfskraft bei Professor Eike Wolgers, dem Lehrstuhlinhaber für frühe Neuzeit und der Universität Heidelberg war, der in Ludwigslust geboren ist und in Parchim aufgewachsen und der durchaus gesagt hat, naja, fahren Sie mal nach Mecklenburg und schauen Sie sich dort um. Und so bin ich dann im Sommer 1990 das erste Mal hier in Rostock gewesen. Ich muss bekennen, obwohl ich mich für Bibliotheken interessiert habe, ist mir die UB nicht wirklich aufgefallen, was aber auch nicht wirklich verwunderlich ist, denn die Universitätsbibliothek hatte damals kein repräsentatives Gebäude, sondern war äußerst provisorisch auf ganz viele verschiedene Gebäude aufgeteilt. Das haben Sie ja von Herrn Jüdet und Herrn Hoffmann und Frau Becker gehört. Insofern, wenn ich heute mit den älteren Kollegen durch Rostock gehe, habe ich den Eindruck, es gibt fast keinen Altbau hier, der nicht zu irgendeiner Zeit irgendwelche Bücher oder Einrichtungen der UB beherbergt hat. Und insofern, wenn Sie heute relativ konsolidierte Bibliotheksverhältnisse kennen, dann zeigt das auch die Aufbauleistung der letzten 20 Jahre, an denen Herr Krüger auch ein gewisses Maß an Verdienst erworben hat, vor allem in Bezug auf das Michaeliskloster, was da zu sehen ist.
Und den Bebeltower.
Und den Bebeltower. Ja, das wusste ich im Detail noch nicht, aber da können wir vielleicht noch drüber sprechen. Ja, nach Oxford bin ich dann 1991 nach Heidelberg wieder zurück. Eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, ein Wechsel an eine größere Uni, Berlin oder München wäre vielleicht ganz gut. Andererseits hatte ich da schon in Heidelberg Fuß gefasst. Ich hatte die Hilfskraftstellen erwähnt hatte auch spannende Themen gefunden, an denen ich dranbleiben wollte und auch einen Freundeskreis natürlich, sodass ich bis 1997 als Student in Heidelberg geblieben bin. Ich habe dann ergänzend zu dem Hauptfachstudium Geschichte, Anglistik noch als drittes Hauptfach Erziehungswissenschaften dazu studiert, was diese längere Studienzeit erklären mag, habe aber auch eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich Forschungsarbeiten im Uni-Archiv mitgemacht, eben an verschiedenen Projekten des historischen Seminars mitgearbeitet, sodass ich dann 1997 die Möglichkeit einer Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Seminar ergab, die ich dann auch übernommen habe, als Vertretung für einen Kollegen, der ein Habilitationsstipendium bekommen hat, der heute Professor an der Universität in Leipzig ist. Das war für mich eine sehr spannende Zeit, weil ich die, sagen wir so, Seiten gewechselt habe. Ich war vorher Student und Hilfskraft, hatte natürlich als Tutor auch unterrichtet. Und jetzt war ich in der Situation, selbst Seminare gestalten zu müssen und zu dürfen und hatte an mich auch den Anspruch, sozusagen didaktisch besser zu machen als manche der Seminare, an denen ich selber teilgenommen habe. Ich will jetzt nicht bewerten, ob das mir gelungen ist, aber es war eine sehr intensive Zeit, die leider dazu geführt hat, es gibt ja bei fast allen Wissenschaftlern so ein bisschen den Spagat zwischen Forschung und Lehre. Der Forschungsaspekt war, dass ich eigentlich ein Dissertationsprojekt hätte vorantreiben sollen. Und ich habe allerdings meine ganze oder fast das ganze Engagement in die Lehre reingesteckt. Das war das eigentlich, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und insofern ist das Dissertationsprojekt, das schon ziemlich weit gediehen war, nicht zum Abschluss gekommen in den 2 Jahren. 1999 war dann die Situation, ich hätte eine Verlängerung bekommen können, allerdings nur auf einer halben Stelle, weil die Mittel gekürzt wurden. Und dann habe ich überlegt, naja, ist sozusagen Uni wirklich das, was ich ein Leben lang machen will, beziehungsweise bietet auch die Geschichtswissenschaft eine wirklich beruflich adäquate Perspektive. Und es war eine Zeit, ich weiß gar nicht, welcher Historikertag damals war, aber es war eben die Zeit, als in den Historikertagen auch über Berufsperspektiven gesprochen wurde. Und ich erinnere mich daran, dass zu einem Zeitpunkt das Verhältnis von Habilitierten zu frei werdenden Professuren 13:1 war. Also das heißt, auf 13 Habilitierte kam eine freie Stelle. Und dann habe ich gedacht, okay, ich traue mir einiges zu, aber ob ich sozusagen den Ehrgeiz habe, wirklich mich so durchzuboxen, dass ich sicher bin, dass ich eine von diesen 13 Stellen bekomme, da habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht nicht mein Ding, insbesondere weil mir klar war, dass da die Forschungsleistung viel stärker ins Gewicht fallen würde als die Lehrleistung. Und insofern habe ich mich orientiert und geschaut, welche anderen Berufsoptionen gibt es. Also ich weiß, ich hatte ja zu Anfang meines Studiums eine Hilfskrafttätigkeit an der Württembergischen Landesbibliothek. Ich hatte damals mit den Ausbildungsleitern dort gesprochen und gefragt, naja, ist Bibliothek denn für einen Historiker eine adäquate Perspektive? Und die meinen, naja, also das Bibliothekswesen, das muss man ganz kritisch sehen. Also es wird alles digitalisiert und bis Sie fertig sind mit dem Studium, wird es längst keine Bibliotheken mehr geben. Also insofern vergessen Sie das mit dem Bibliotheksberuf. Sie müssen sich anders orientieren. Und ich gedacht, okay, also wenn die Bibliothekare das selber sagen, dann wird es wohl so sein. Und habe den Gedanken an die Bibliothek eigentlich für den Zeit meines Studiums ein bisschen aus dem Augen oder aus dem Sinn gestrichen und habe dann eben wirklich 1998, 1999 mich wieder stärker dafür interessiert und ich bin froh zu sagen, es gab noch Bibliotheken und es gab auch noch eine bibliothekarische Ausbildung und insofern habe ich mir gute Chancen ausgerechnet, im Frühjahr 1990 eine Stelle an der, nee, Frühjahr 2000 eine Stelle an der Universitätsbibliothek in Heidelberg zu bekommen, wo die nächste Referendarstelle ausgeschrieben werden sollte. Und ich dachte, naja, es ist gut, wenn man sich in ein Bewerbungsverfahren begibt, auch schon mal Erfahrung mit Bewerbungssituationen zu haben. Deswegen habe ich mich 1999, als ich es eigentlich noch nicht gemusst hatte, in Berlin an der Staatsbibliothek beworben. Und zugleich im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart, weil das waren die zwei Perspektiven, Archiv und Bibliothek. Und ich gebe zu, ich hatte viel in Archiven gearbeitet und gedacht, naja, eigentlich liegt für mich als Historiker ein Weg ins Archiv näher. Frau Hartig kann das sicher bestätigen. Und habe gedacht, naja, aber Bibliothek musst du einfach auch mal probieren, denn ich wusste, die Chancen, eine Referendarstelle zu bekommen, waren ziemlich gering, weil es 40 bis 50 Bewerbungen auf einen Platz gab. Insofern habe ich mir nicht viele Chancen ausgerechnet, aber doch gedacht, ich nehme es sportlich und versuche es. Und ich glaube, das ist, wenn man es rückblickend betrachtet, genau die richtige Einstellung. Man sollte im Leben nicht vieles nicht verbissen angehen, sondern durchaus mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz, aber auch ohne sich davon innerlich abhängig zu machen. Und insofern hatte ich da offensichtlich eine gute Woche, denn es ist mir gelungen, innerhalb von einer Woche zwei Vorstellungssituationen, zwei Auswahlverfahren erfolgreich zu absolvieren. Das heißt, ich war im Januar 1999 mit der schönen, aber schwierigen Situation konfrontiert, eine Referendarstelle am Hauptstaatsarchiv in Stuttgart zu haben und eine Referendarstelle in Berlin an der Staatsbibliothek. Und das war eine Situation, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und jetzt habe ich mich dann in der Situation unter hohem Zeitdruck wirklich näher mit dem Berufsbild des Bibliothekars und des Archivars befassen müssen. Muss ich gleich warten?
Geht weiter.
Okay. Ja, und Frau Hartwig möchte es mir nachsehen. Ich habe mit Archivaren telefoniert, nämlich den wichtigen Funktionären des damaligen VDA, ich weiß nicht mehr, wer es war, und mit den Vertretern des Vereins Deutscher Bibliothekare. Und wie es so war, war es eigentlich so, dass die Bibliothekare die mit mir geredet haben, optimistisch und sehr, sehr engagiert waren und die Archivare so ein bisschen pessimistisch und abwartend. Und eigentlich haben die Bibliothekare gesagt, naja, Stellenaussichten im Bibliothekswesen sind auch ganz schlecht, also insofern sollten sie eigentlich die Archivstelle nehmen, da sind die Chancen viel besser. Dann hat die heutige Direktorin der UB Kiel gefragt, was für Fächer haben Sie? Und ich habe gesagt, Geschichte und Anglistik. Und dann meinten sie, ach, ich verwalte die Arbeitslosenkartei des Vereins Deutscher Bibliothekare. Ich habe 30 arbeitslose Historiker und Anglisten. Also insofern sind die Chancen ganz schlecht. Nehmen Sie die Archivstelle. Und dann war ich schon dabei aufzulegen. Und dann sagte sie, wo haben Sie denn Ihre Referendarstelle? Und dann sagte ich, ja, in Berlin an der Staatsbibliothek. Und das war dann sehr eindrucksvoll, weil sie dann innerlich wirklich so ein bisschen aufseufzte und sagte, ach, die Staatsbibliothek, eine tolle Bibliothek, ja, die Stelle müssen Sie auf jeden Fall annehmen. Und dann habe ich gedacht, das ist natürlich komisch, weil mir die Staatsbibliothek ehrlich gesagt damals gar nicht so ein Begriff war. Und ich habe mich dann so ein bisschen mehr erkundigt. Und letztlich ist es so gekommen, dass ich dann dem Rat von Frau Wischermann gefolgt bin und den Weg in die Bibliothek eingeschlagen habe. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Wobei ich es auch immer nie verstanden habe, warum Bibliothekare und Archivare manchmal so einen Kult um die Unterschiede machen. Denn es gibt eigentlich viele Berührungspunkte dazwischen. Und letztlich bei mir ist es so, eine zufällige Gabelung auf meinem Berufsweg. Und ich glaube nicht, dass ich ein grundsätzlich anderer Mensch geworden bin, dadurch, dass ich an die Bibliothek gegangen bin. Und insofern empfinde ich es eigentlich als eine besonders schöne Seite meines Staats hier in Rostock, dass wir institutionell hier eine sehr enge Verbindung zwischen Archiv und Bibliothek haben. Bin ich auch froh, dass Frau Hartwig hier ist. Also ich denke, das ist ein Ausdruck der Tatsache, dass auch in der Praxis diese Trennung der beiden Sparten gerade im digitalen Zeitalter auch immer weniger an Bedeutung hat, was die Außenwirkung angeht, wobei natürlich die Verschiedenheit der Bestände und der Erkenntnisse, die erforderlich sind, diese institutionelle Differenzierung nach wie vor sinnvoll erscheinen lassen. Also insofern ist es wichtig, miteinander zusammenzuarbeiten, ohne jetzt wirklich alles in einen Topf zu werfen. Diese Ansätze gibt es auch. Es gibt eine Reihe von Ländern, wo Nationalarchiv und Nationalbibliothek vereinigt worden sind zu einer Institution. Also ich hatte vor 2 Jahren eine Studienreise nach Kanada, wo das gerade sozusagen umgesetzt worden ist. Ich habe den Eindruck, dass das wirklich eine politische Vorgabe gewesen ist, die sich auf der Arbeitsebene nicht wirklich als vorteilhaft erweist. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt in bestimmten Bereichen Synergien, die man nutzen muss, zum Beispiel auch im Bereich der Bestandserhaltung. Also insofern denke ich, ist die Rostocker Lösung eigentlich eine ziemlich gute Lösung. Jetzt muss ich mal schauen, wie wir in der Zeit liegen. Staatsbibliothek zu Berlin. Also ich habe in Berlin an der Staatsbibliothek zunächst 2 Jahre im Referendariat verbracht. Das erste Jahr als in der praktischen Ausbildung in Berlin, das zweite Jahr in Köln an der Fachhochschule, wo damals der theoretische Ausbildungsort war. Ich weiß nicht, ob Bibliotheksreferendariat Ihnen ein Begriff ist. Bibliotheksreferendariat ist ein klassisches Ausbildungsmodell, wie es bei Beamtenlaufbahnen üblich ist, mit einem sogenannten 2-jährigen Vorbereitungsdienst. Das gibt es bei Lehrern, es gibt es bei Rechtsreferendaren, bei Juristen, es gibt es bei Feuerwehrleuten und es gibt es eben auch bei Bibliothekaren und Archivaren. Wobei das Modell am verbreitetsten ist in den westlichen Bundesländern, in Ostdeutschland und dazu zählt Mecklenburg-Vorpommern, hat sich nach der Wende das in der Zeit der DDR entwickelte Modell einer nicht auf der Grundlage des Beamtentums stehenden Ausbildung behauptet oder fortgesetzt. Es gibt ein Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin, das Institut für Bibliothekswissenschaft und Information. Und dort werden Bibliothekare, entweder Volontäre, also in einem zweijährigen Vorbereitungsdienst befindliche, aber nicht im Beamtenstatus befindliche Auszubildende hingeschickt oder, und das ist das Modell, was hier in Rostock in den vergangenen Jahren praktiziert wurde, ein Wissenschaftler wird eingestellt auf eine Fachreferentenstelle und erhält dann die Möglichkeit, sich während der Berufstätigkeit berufsbegleitend postgradual zu qualifizieren. Und ein ähnliches Modell gibt es für Archivare, wobei ich jetzt mal in Richtung Frau Hartwig schaue. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, ob es eine geregelte Ausbildung für den höheren Dienst in Mecklenburg-Vorpommern gibt im Archivwesen.
Doch. Staatsarchive.
Für die Staatsarchive.
Ja, nicht für die kommunalen, für die Universität nicht.
Genau.
Für die Staatsarchive. Ja. Landeshaupt in Greifswald und Schwerin. Ja. Genau, Referendariat für den Archiv, Fachhochschule in Marburg und dann wieder zurück.
Wobei ich sagen will, also für mich hängt der Wert dieses Ausbildungsmodells, also man macht ein wissenschaftliches Fachstudium und hat dann eine zweijährige Berufsvorbereitung, nicht so sehr am Beamtenstatus, aber dieses Modell einer generalistischen Ausbildung, die einen für verschiedene Aufgaben qualifiziert, halte ich wirklich für ein gutes Modell. Und jedenfalls mir hat es sehr viel genützt, denn es gab mir die Gelegenheit, die Bibliothek in allen Bereichen kennenzulernen und dann letztlich auch zu schauen, wo möchte ich sozusagen beruflich hingehen. Und ich denke, das ist aber auch die Chance, sowohl des Archivreferendariats wie des Bibliotheksreferendariats, dass es vielfältige Perspektiven eröffnet. Es gibt nicht das eine Berufsbild des Bibliothekars oder des Archivars, sondern man hat vielfältige Möglichkeiten, eher in Richtung Management zu gehen, eher wissenschaftliche Projekte zu machen, als Erwerbungsleiter oder Katalogisierungsleiter eine Spezialisierung zu machen, sich auf Sonderbestände zu spezialisieren. Insofern ist es eine wirklich vielfältige Berufsausbildung, die einen nicht fürs Ende seiner Tage auf eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Weg festlegt. Und Sie merken, ich habe ein gewisses Plädoyer für dieses Ausbildungsmodell. Das hängt auch damit zusammen, dass ich selbst Ausbildungsleiter war in Berlin nach 2001 und auch an der Weiterentwicklung von Ausbildungskurricula sowohl für die Ausbildung im höheren Dienst wie für die Ausbildung im mittleren Dienst verantwortlich war. Es gibt die Ausbildung des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Das ist so eine Berufsausbildung, die verschiedene Fachrichtungen beinhaltet. Da gibt es Fachrichtungen für Bibliothek und für Archiv, für Dokumentationszentren. Auch da entwickelt sich das bibliothekarische Berufsbild entsprechend der Anforderungen weiter. Und ich kann sagen, dass das für mich auch eine, und da schlägt vielleicht wieder der pädagogische Impuls durch, eine der wichtigen Anliegen war, dafür zu sorgen, dass Bibliotheken und Archive wirklich qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und auch auf die Qualifizierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Mitarbeiter besonders achten. 2001 war dann das Referendariat mit der zweiten Staatsexamensprüfung in Köln beendet. Der Rechtsstatus des Referendars bedeutet, dass man keine Übernahmegarantie hat. Das heißt, man ist dann frei auf dem Markt und muss sich bewerben. Wobei die Einstellung von Referendaren anders als beim Lehramt bedarfsbezogen erfolgen. Das heißt, es gibt kein großes Überangebot an ausgebildeten Bibliothekaren und Archivaren, sodass die Chancen, übernommen zu werden, relativ gut sind. Also insofern, wenn Sie auf der Suche nach Berufsperspektiven sind, ich glaube, Archiv und Bibliothek sind nach wie vor gute Berufszweige, gerade für Historiker. Bei mir ergab sich das so, dass ich das Glück hatte, dass an der Staatsbibliothek in Berlin gerade als ich mein Examen gemacht hatte in Köln, der Fachreferent für Geschichte ungeplant aus gesundheitlichen Gründen in Ruhestand treten musste. Ich habe mich dann beworben und diese Stelle bekommen. sodass ich dann eigentlich an der Stelle, wo ich Ausbildung gemacht hatte, auch weiter berufstätig sein konnte. Die Staatsbibliothek zu Berlin ist, hatte ich gesagt, die größte wissenschaftliche Bibliothek Deutschlands und eine besonders spannende Einrichtung aus ganz vielen Gründen. Einer der Gründe ist, dass sie eine klassische Ost-West-Einrichtung ist, wie es eigentlich nur in Berlin existiert. Es gab nämlich bis 1947 die Preußische Staatsbibliothek, die größte Bibliothek Deutschlands, die sich dann mit einem Teil ihrer Bestände nach 1945 in Westdeutschland wiederfand, mit einem Teil ihrer Bestände in Ostdeutschland, sodass es dann nach 1960, nachdem die Bücher nach West-Berlin zurückgekommen waren, zwei Staatsbibliotheken gab. Eine am Potsdamer Platz in einem Gebäude von Hans Scharoun gegenüber der Philharmonie und eine im Stammhaus unter den Linden. Also innerhalb von 2 Kilometern zwei parallele Bibliotheken, die im Prinzip sozusagen dieselbe Aufgabe und dieselbe Geschichte hatten. Und insofern war 1992 die spannende Situation, wie kommen diese beiden eigentlich Dubletteneinrichtungen zusammen. Und das ist auf der institutionellen Ebene gut gelungen. Die beiden Staatsbibliotheken wurden zu einer Bibliothek vereinigt. Das Problem kann man sich leicht vorstellen. Es gab natürlich für praktisch jeden Job zwei Amtsinhaber. Und Sie hatten etwas gehört, wie hier die Wende in Rostock vor sich ging. In Berlin wurde sozusagen eine Vereinigung auf Augenhöhe gemacht, was ich sehr spannend finde und eigentlich vom Ansatz her geglückt. Bei den Sonderabteilungen wurde immer geschaut, wer ist der dienstältere Abteilungsleiter. Der blieb Abteilungsleiter und der dienstjüngere, auch wenn er schon 25 Jahre Abteilungsleiter war, wurde der Stellvertreter. Das heißt, praktisch auf jeder Abteilung gab es eine doppelte Leitungsstruktur, wo ein leitender Mitarbeiter aus der Osthälfte und ein leitender Mitarbeiter aus der Westhälfte da war. Ein bisschen ein Problem war das natürlich, dem Unterhaltsträger zu rechtfertigen, wieso braucht man diese Doppelstrukturen. Und in der Verlegenheit, diese Doppelstrukturen zu erklären und nicht viel Personal abzubauen zu müssen, ist den damaligen Direktoren ein toller Schachzug gelungen. Die haben nämlich gesagt, naja, eigentlich brauchen wir alle diese Mitarbeiter und diese beiden Gebäude, weil wir machen die eine Bibliothek zu einem Haus für die historischen Bestände und eine der beiden Bibliotheken wird zum Gebäude für die modernen Bestände bestimmt. Das hörte sich für die Unterhaltsträger, also Politiker, sehr plausibel an und so wurde es gemacht. Und man hat dann beschlossen, okay, das alte Gebäude unter den Linden wird für die historischen Bestände zuständig und das neue Gebäude an der Potsdamer Straße wird für die neuen Bestände zuständig. Hört sich plausibel an, ist leider in der Wirkung her nicht so gut gewesen, weil die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz im Westen hat sich vor allem über die historischen Bestände, also den Altbestand, definiert. Das heißt, den Mitarbeitern dort lagen die alten Bestände am Herzen und die bekamen sie weggenommen. Die Deutsche Staatsbibliothek war die zentrale wissenschaftliche Bibliothek der DDR, die vor allem für die Beschaffung von ausländischer Literatur zuständig war und deswegen natürlich auch ein Stück weit die Versorgung der Wissenschaft in der DDR als Aufgabe hatte, mit den dort gesetzten Schwerpunkten auf Naturwissenschaften, Technik, Medizin und der aktuellen Literaturversorgung. Das heißt, die ganze Staatsbibliothek im Osten war vor allem darauf ausgerichtet, die aktuellste Literatur für das ganze Land zu beschaffen. Und diese Aufgaben fielen völlig weg, denn die Staatsbibliothek war Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Es wurde in Ostdeutschland wurden Bundesländer wieder gegründet. Das heißt, diese zentrale Versorgungsfunktion für die gesamte DDR fiel über Nacht weg. Man war praktisch eine Institution, die eher eine historische und geisteswissenschaftliche Ausrichtung hatte. Und dieser Transformationsprozess ist eigentlich für die Mitarbeiter viel zu schnell gekommen. Und zugespitzt gesagt ergab sich das Problem, dass man jeweils den beiden Hälften das weggenommen hat, was sie am meisten, die Aufgaben, mit denen sie sich am meisten identifiziert haben. Und das kann man, glaube ich, sagen, ist für die letzten 20 Jahre der Entwicklung der Staatsbibliothek so eine Grundhypothek gewesen. 1999 war das noch ziemlich virulent, als ich dort anfing. Heute ist es weitgehend überwunden. Aber es zeigt, dass solche Vereinigungs-, Integrations-, Reorganisationsprozesse wirklich ein großes Fingerspitzengefühl erfordern und dass letztlich so Entscheidungen, die auf dem grünen Tisch gut aussehen, in der Umsetzung her manchmal Probleme bergen, die man sozusagen so vielleicht nicht absieht, es sei denn, man spricht mit den Mitarbeitern. Jetzt sind wir so ein bisschen zeitlich über dem Programm drüber, was Sie sich vorgestellt haben. Vielleicht skizziere ich in 3, 4 großen Zügen Schwerpunkte meiner Tätigkeit an der Staatsbibliothek. Ausbildungsleiter war ein Aspekt, Fachreferat Geschichte war ein weiterer Aspekt. Da muss man sagen, das ist wirklich eine ganz tolle Aufgabe gewesen, denn in guten Jahren hatte ich 800.000, 900.000 Euro nur für die Geschichte auszugeben. Das ist ein Drittel des Gesamtetats der UB Rostock. Also insofern wirklich ein Schöpfen aus dem Vollen. Auch an der Staatsbibliothek ist in den letzten Jahren der Etat nicht gesenkt worden, aber durch die Kostenentwicklung bei den elektronischen und gedruckten Zeitschriften ist natürlich 100 Euro heute sind, also 100 Euro 1990 sind jetzt vielleicht noch, als weiß ich, muss ich mit Zahlen vorsichtig sein, aber gefühlt nur noch 30 bis 40 Euro wert. Also es heißt praktisch, das, was man mit einem stagnierenden Etat erwerben kann, ist deutlich weniger zureichend, als ich begonnen habe. Insofern eine wichtige Position für die Versorgung der Wissenschaft, gerade in Berlin, aber auch überregional mit Literatur. Einer der spannenden Aspekte meiner Tätigkeit war die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen bei der Gründung des Portals Clio Online. Es ist sozusagen von der DFG in den 1990er Jahren gefordert worden, dass virtuelle Fachbibliotheken für alle Fächer entstehen. Und in dem Zusammenhang gab es in der Geschichte ein bisschen eine Sonderentwicklung, dadurch, dass es mit Haso zum Kult schon eine ziemlich gute entwickelte Plattform gab für die Geschichtswissenschaften, dass aber die Bayerische Staatsbibliothek, die Sondersammelgebietsfunktion für die Geschichtswissenschaften hatte, mit Berlin nicht so gut konnte und versucht hat, konkurrierend sozusagen ein eigenes Portal aufzubauen. Und insofern haben wir die Struktur, dass von der DFG gefördert auf der einen Seite Sehpunkte, die Dienstleistung der Bayerischen Staatsbibliothek stehen und auf der anderen Seite mit Clio Online und Haso zum Kult ein zweites Zentrum in Berlin besteht. Eine weitere virtuelle Fachbibliothek, an deren Entstehen ich eng beteiligt war, ist die virtuelle Fachbibliothek Recht. Das hängt damit zusammen, dass im Rahmen des Sondersammelgebietsplans der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das ist jetzt ein weiterer Begriff, der wahrscheinlich hier noch nicht so eingeführt ist. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier drauf einzugehen. Also Sondersammelgebiet bedeutet, dass es in Deutschland immer eine Bibliothek gibt, die gefördert wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit Geldern, um möglichst vollständig die ausländische Literatur zu beschaffen. Das ist eine Institution, die geboren ist aus der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft in den 20er Jahren und wiederbelebt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Vorstellung bestand, also wir können die ausländische Literatur nicht an allen Universitäten in der Breite beschaffen, wie es notwendig ist. Und insofern muss es zumindest eine Bibliothek in Deutschland geben, die darüber hinaus möglichst vollständig sammelt und diese Literatur dann per Fernleihe zur Verfügung steht. Und dieser Sondersammelgebietsplan ist dann 1949 entwickelt worden. Im Prinzip wurde entschieden, die Bibliothek, die die geringsten Kriegsverluste hat, bekommt das Sondersammelgebiet. Deswegen hat Göttingen zum Beispiel eine ganz zentrale Rolle, weil Göttingen als eine Kleinstadt in der Mitte Deutschlands von den Kriegsfolgen am wenigsten mit betroffen war, während andere große Universitätsstädte, die eben besonders vom Krieg betroffen waren, wie zum Beispiel Hamburg oder Köln, da erst viel später einbezogen wurden. Ostdeutschland ist zunächst natürlich gar nicht einbezogen worden. Nach 1990 hat es, sagen wir mal, nominelle Korrekturen zugunsten von Ostdeutschland gegeben, wo symbolisch Sondersammelgebiete vergeben worden. Also Dresden hat die Kunst nach 1945 bekommen, Greifswald hat die Baltistik bekommen, also gemessen an den großen Fächern Geschichte, Jura, Medizin, ganz, ganz kleine Bereiche. Die UB Rostock hat kein Sondersammelgebiet. Ich weiß gar nicht, warum das der Fall ist. Das müsste ich mal Herrn Hoffmann oder Herrn Jügelt fragen.
Rumpelstilzchen.
Was meinen Sie mit Rumpelstilzchen?
Bloß nicht zeigen, was wir haben.
Genau. Also insofern, das ist so ein kleiner Wehmutstropfen, wenn man hier in Rostock anfängt, dass wir von der Deutschen Forschungsgemeinschaft nicht in derselben Weise gefördert werden wie andere Bibliotheken. Hat aber auch den Vorteil, dass natürlich Sondersammelgebiete Verpflichtungen mit sich bringen, bestimmte, manchmal Orchideenfächer zu ganz stark auszubauen, die für die Universität nicht die Bedeutung haben. Es gibt tatsächlich Sondersammelgebiete, die an Bibliotheken sind, wo das Fach gar nicht unterrichtet wird. Zum Beispiel Ethnologie ist an der Humboldt-Uni zu Berlin an der Bibliothek, obwohl das Fach Ethnologie gar nicht dort präsent ist. Das führt natürlich dazu, dass das innerhalb des UB-Etats da Schwerpunkte gesetzt werden, die nicht unmittelbar der Universität zugute kommen. Insofern hat es auch einen Vorteil, dass wir hier in Rostock wirklich ausschließlich auf den Bedarf der Universität ausgerichtet arbeiten können. Ja, vielleicht, das war der eine Aspekt meiner Arbeit in Berlin. Der zweite ist in den letzten Jahren wichtig geworden, die Digitalisierung. Es ist so, dass nach 1999 in Deutschland zunächst zwei Digitalisierungszentren aufgebaut wurden, einmal in München an der Bayerischen Staatsbibliothek und einmal in Göttingen an der SUB, der Staats- und Universitätsbibliothek. Eigentlich hätten diese Digitalisierungszentren die Aufgaben gehabt, dafür zu sorgen, sozusagen als Piloten Verfahren zu entwickeln und sie dann ein Rollout, also praktisch eine Vermittlung an andere Bibliotheken durchzuführen. Tatsächlich ist es so gelaufen, wer einen Vorsprung hat, achtet stark darauf, dass keine anderen Wettbewerber um die Fördermittel dahin kommen, sodass weder München noch Göttingen wirklich diese Aufgabe für eine Verbreitung von Digitalisierungstechnologie zu sorgen, das wirklich gemacht haben. Ich habe es persönlich immer für einen Fehler gehalten, dass die Berliner Staatsbibliothek sich nicht früher um das Thema Digitalisierung bemüht hat. Im Ernst ist das erst 2006 losgegangen und ich war in einem sogenannten Lenkungsausschuss daran beteiligt, die Strategien und technischen Voraussetzungen für ein Digitalisierungszentrum zu schaffen, das jetzt vor 4 Monaten, also kurz nach meinem Weggang, im Haus unter den Linden eingeweiht worden ist und jetzt wirklich massiv in Produktion gegangen ist. Ziel war es, praktisch möglichst viele Mittel auch zur Förderung dieser Digitalisierungsvorhaben einzuwerben und Schwerpunkte zu setzen, dort, wo die Bestände der Staatsbibliothek sehr gut sind. Wir haben als Pilotvorhaben auf DDR-Zeitungen, auf Bestände aus den Sonderabteilungen, also ostasiatische Materialien zum Beispiel gesetzt, aber auch juristische Altbestände, zum Beispiel zum deutschen Territorialrecht. Und so eine kleine ironische Bemerkung am Rande: in Berlin ist sozusagen der Bestand ganz stark verteilt auf verschiedene Teile des Altbestands. Das heißt, wir mussten eine extra Stelle beantragen, um diese Materialien aus dem riesigen Magazin 3 Millionen Bände Altbestand zusammenzusammeln. Und in meiner zweiten Woche hier in Rostock waren wir im Bücherspeicher und es gibt eine Professorenbibliothek aus dem 19. Jahrhundert eines Juristen, das Name mir jetzt nicht einfällt, der Territorialrecht gemacht hat. Das heißt, die ganzen Bücher, die wir in Berlin mühsam zusammensuchen, stehen hier in einer Achse des Bücherspeichers fein zusammen. Und aufgrund der Schließung der juristischen Fakultät zwischen 1950 und 1990 sind sie auch fast unbenutzt, also in perfektem Zustand, um digitalisiert zu werden. Aber gut, das zeigt, Bestände, die nicht online nachgewiesen sind, genau, sind nicht sichtbar. Und das leitet natürlich dazu über, wie wichtig das Findbuch auch für die Bestände des Universitätsarchivs sind. Ja, die letzte Sache, die ich in Berlin gemacht habe, und da bin ich doch ein bisschen stolz darauf, ist, dass es mir gelungen ist, EU-Förderung für ein Projekt von 8 europäischen Nationalbibliotheken zur Digitalisierung von Quellen zum Ersten Weltkrieg zusammenzubekommen. Das heißt, diese 8 Bibliotheken werden zusammen in den Jahren 2010 bis 2013 eine umfassende Sammlung an Beständen, also nicht nur Büchern, sondern Zeitschriften, Bildern, Plakaten, Tondokumenten, Fotos zum Ersten Weltkrieg zusammentragen und gemeinsam in Europeana einbringen. Europeana ist so die europäische digitale Nationalbibliothek, also die Sammlung von digitalen Beständen aus allen Teilen Europas. Und das ist, glaube ich, eine Überleitung zu meiner Arbeit hier in Rostock. Es ist auch so, dass die Universitätsbibliothek Rostock die wichtigste kulturhistorische Bibliothek des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist, also vor allem für den Landesteil Mecklenburg bedeutend. Und das heißt, wenn Mecklenburg mit seinen Beständen sowohl aus Uni-Archiv und UB mit aufscheinen will, dann wird es unsere Aufgabe sein, auch Bestände aus unseren Sammlungen in Europeana hineinzubekommen. Und das ist einer der vielleicht für Historiker relevanten Aufgaben für die nächsten Jahre. Ja, jetzt bin ich hier in Rostock, jetzt ist es 14.30 Uhr. Die Frage, ob wir vielleicht zur Diskussion überleiten wollen.
Vielleicht haben Sie noch Perspektiven für die Universitätsbibliothek Rostock, die jetzt über die Digitalisierung hinausgehen. Es ist etwas unfair, das nach 100 Tagen zu fragen, aber wenn Sie haben, wäre das der Ort, sonst diskutieren wir.
Ja,
also mehr Geld sind wir sowieso
die
alle.
Zeit davongelaufen.
Das machen wir.
Es ist tatsächlich zu früh, wirklich ein 10-Punkte-Programm vorzulegen. Ich bin noch ganz stark in der Kennenlernphase und ich habe am Anfang gesagt, mir ist wichtig, mit den Nutzern der Bibliothek zu diskutieren, wo ist ihr aktueller Bedarf, wo werden Defizite gesehen und wo werden sozusagen Perspektiven für die inhaltliche Entwicklung der Universität in den nächsten Jahren gesetzt. Insofern ist das eigentlich der erste Punkt, ein ständiger Dialog und auch ein institutionalisierter Dialog mit den Nutzern ist das A und O. Die UB ist Dienstleister, das heißt, sie muss verstehen, was die Nutzer brauchen und dann versuchen, ihre Dienstleistung, ihre Prioritäten daraufhin auszurichten, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung an einer Universität mit 9 Fakultäten, also eine klassische Volluniversität mit 2 großen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten, weil ich mir sehr stark bewusst bin der Tatsache, dass die Bedürfnisse in unterschiedlichen Fächern, auch die Bedeutung elektronischer Ressourcen, die Arbeitsweise mit elektronischen Ressourcen sehr unterschiedlich sind. Insofern wird es nicht ein Programm geben können, sondern wir müssen versuchen, für verschiedene Fakultäten unterschiedliche Bedürfnisse oder unterschiedliche Strategien zu entwickeln. Und da kommen wir zu einem wesentlichen Punkt, der Sie vielleicht alltäglich betrifft. Wir haben einen Neubau in der Südstadt, der für die Naturwissenschaften, die Technik, die Medizin vorgesehen ist. Wir haben aber keine Neubauten für die wirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Fakultät, die juristische Fakultät und die geisteswissenschaftlichen Fakultäten zugespitzt. Und ich habe es auch im Senat gesagt, insofern kann ich es auch hier sagen. Wir haben die ironische Situation, dass die Nicht-Buchwissenschaften die bessere Bibliotheksversorgung haben und die Buchwissenschaften die schlechteren Arbeitsbedingungen. Das heißt, eigentlich habe ich vorhin das Bild der Seminarbibliothek beschworen. Die Seminarbibliothek ist natürlich lange offen. In der Südstadt haben wir Öffnungszeiten von 8 bis 24 Uhr, hier an verschiedenen Standorten von 9 bis 18 Uhr. Die Nutzung ist auch nicht so stark in diesen kleinen Bibliotheken, auch weil das Angebot an Umfeld, an Sachen, also Kopierer, Scanner, WLAN-Versorgung und so weiter, nicht so günstig ist. Insofern muss das Ziel sein, für alle Bereiche der Universität eine gleich gute Versorgung mit Bibliotheksdienstleistungen zu erreichen. Und ich sehe aber, dass das nicht möglich ist im Rahmen der bestehenden Gebäude. Also der 10-Geschosser ist ein Verwaltungsbau der Staatssicherheit. Da kann man natürlich Bücher trocken aufstellen. Man kann auch Arbeitsplätze hinstellen, aber es ist keine funktionale Bibliothek. Das heißt, es ist eine Übergangslösung, bis wir einen Zweckbau bekommen können. Dasselbe gilt für die Unterbringung der juristischen Fakultät in Lichtenhagen, die ja auch einen befristeten Charakter hat. Auch da wird es erforderlich sein, in der Ulmenstraße den Zweck angemessene Bibliotheksgebäude zu bekommen. Insofern ist Bau für mich eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich hatte in den letzten Wochen mehrere Termine. Vorgestern einen Termin mit Vertretern des Bauministeriums, des Finanzministeriums und des Betriebs für Bau und Liegenschaften, wo wir zwischen dem Bücherspeicher und dem Container hin und her gestapft sind und ich denke, ich doch ganz anschaulich machen konnte, wie unbefriedigend es ist, wenn man ein Büchermagazin hat, aber keine Bibliothek dazu. Das ist in Deutschland eine einmalige Situation, die hier in Rostock seit 1938 besteht und natürlich muss es Aufgabe sein, diese unbefriedigenden Zustand so schnell wie möglich zu beseitigen. Andererseits, das zu sagen, bedeutet auch, die Realitäten anzuerkennen, die sich mit dem Etikett mittelfristige Finanzplanung umschreiben lassen. Das heißt, wir müssen die Politik, den Unterhaltsträger überzeugen, dass diese Bibliothek eine Priorität hat. Und wir müssen dafür sorgen, dass in den Haushaltsplänen neben anderen wichtigen Projekten der Universität die Bibliothek eine entsprechende Bedeutung und finanzielle Mittelbewilligung bekommt. Ja, das ist sozusagen eigentlich das größte Thema, was ich ansprechen wollte und vielleicht sozusagen ergeben sich weitere Aspekte in einer Diskussion.
Vielen Dank erstmal. Wir haben einen sehr tiefen Einblick bekommen in den Werdegang eines Bibliotheksdirektors. Das hatten wir bisher noch nicht. Fühlen Sie sich also schon dadurch bereichert. Aber es sind jetzt bestimmt Rückfragen und die möchte ich in der verbleibenden Zeit noch nicht wahrgestellt und beantwortet wissen. Ich fange bei Hilde Michael an. Ja, Hilde Michael zunächst.
Sehr, sehr gut eigentlich. Also ich bin von verschiedenen Pressevertretern gefragt worden, wie ich die Mentalität der Norddeutschen einschätze. Und ich habe gesagt, freundlich, offen und pragmatisch. Und das ist das, was ich so empfinde. Die Reaktionen haben mir gezeigt, dass sich viele Norddeutsche nicht als offen und pragmatisch empfinden. Es ist insofern eine gewisse Diskrepanz. Aber nein, das ist das, was ich beschreiben will. Ich habe hier eine sehr engagierte Mannschaft, eigentlich muss man ja Frauschaft sagen, also Mitarbeiterinnen vorgefunden, die wirklich ihr Handwerkszeug verstehen, die sehr motiviert sind und die wirklich auch unter schwierigen Bedingungen gute Arbeit leisten. Und insofern ist es für mich eigentlich ein Einstieg gewesen, wie ich ihn mir besser hätte kaum vorstellen können. Also das muss ich mal offen sagen. Natürlich gibt es hier auch gewisse Schwierigkeiten. Es hat eine längere Vakanzphase gegeben. Frau Beke hat als amtierende Direktorin sozusagen die ganze Last allein tragen müssen. Und insofern sind bestimmte Sachen einfach auch liegen geblieben, bis der neue Direktor kommt. Insofern spüre ich auch einen ziemlichen Erwartungsdruck der Mitarbeiter. Das ist manchmal schwierig zu vermitteln. Ich kenne das selbst aus meiner Zeit in Berlin. Immer wenn ein neuer Vorgesetzter kam, hatte man die Vorstellung, jetzt wird alles anders und über Nacht lösen sich alle die Probleme auf, an denen man erfolglos gearbeitet hat. Das ist natürlich eine unrealistische Erwartung und insofern muss ich auch die Kollegen um Geduld bitten und vermitteln, dass das eigentlich eine gemeinsame Aufgabe ist, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln und dass nicht alles ganz schnell gehen kann, aber dass auf der anderen Seite ich auch verstehe, wo die entscheidenden Probleme liegen und dass ich die Strategien habe, um diese Probleme zu lösen. Und im Moment kann ich sagen, also das habe ich auch mehreren Kollegen schon gesagt, die Staatsbibliothek in Berlin ist eine gute Schule gewesen. Ich habe jetzt bisher noch wenig oder eigentlich nichts vorgefunden, wo ich nicht sagen würde, also da bin ich, wo ich sagen würde, da bin ich völlig überfragt, da fällt mir gar nichts zu ein. Also insofern denke ich, ist es ein guter Einstieg und wir werden auch das, was an Problemen da ist, denke ich, erfolgreich lösen können.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Wir haben sicher Fragen. Wir haben ja neulich mit Frau Becker schon über Einzelheiten gesprochen, das müssen wir nicht wiederholen, aber vielleicht zur Perspektive. Bitte. Ihren Namen brauchen wir. Ja, das sollte ich eigentlich wissen.
Was mich interessieren würde, wäre, wie es aussieht, jetzt mit dem Bücherkatalog, der ist ja noch recht schmal, was man jetzt an E-Books zum Beispiel auf dem Portal finden kann, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe während meines Studiums, dass oft nur ein einziges Buch da ist und das meistens dann auch ausgeliehen.
Oder geklaut. Und,
wenn man dann dieses Buch dringend kauft, ist vielleicht meistens nur der ganze Fernleih.
Ja, also wir sind gerade dabei, massiv E-Book-Pakete uns anzuschauen. Also es ist so, wir sind natürlich angewiesen auf leistungsfähige Angebote von Verlagen. Und bei E-Books ist es so, also bei elektronischen Zeitschriften ist der Markt stabiler als bei Monografien. Also Monografien werden in Deutschland, jedenfalls in Geschichtswissenschaften, überwiegend von mittelständischen Unternehmen produziert, die nicht die Marktmacht haben, so eine eigene Plattform aufzubauen. Insofern ist das Angebot von E-Books gerade in den Geisteswissenschaften und gerade im deutschsprachigen Bereich deutlich schlechter als in den Naturwissenschaften und bei der englischsprachigen Literatur. Also insofern, wenn wir in der Geschichte wenig E-Books haben, liegt es nicht nur daran, dass wir sozusagen sie nicht kaufen oder nicht kaufen können, sondern dass das Angebot einfach auch noch nicht da ist. Wobei das wird in den nächsten Jahren massiv kommen. Das Spannende ist, dass auch neue Geschäftsmodelle entstehen. Also dass viele Begriffe sind Englisch. Also hier ist der Begriff der Patron-Driven Acquisition relevant. Nämlich, dass die Verleger uns nicht sozusagen Bücher verkaufen, sondern ihr Portfolio, sprich ihren Verlagsprospekt in den Katalog einspielen. Und es gibt dann solche Modelle, dass praktisch die Bibliothek das Buch erst kauft, wenn 5 Leser darauf geklickt haben. Das heißt, die ersten 4 Nutzungen kriegt man umsonst und erst mit dem 5. Klick kauft man das Buch. Das heißt, letztlich geht ein Stück weit die Entscheidung über das Profil von dem Bibliothekar, der eine Vorauswahl treffen muss bei der gedruckten Monographie hin zum Nutzer. Das heißt, wir stellen ein Angebot bereit und die Forscher einer Universität entscheiden letztlich durch ihre Online-Zugriffe, wohin das Geld fließt, welche Ressourcen gebraucht werden. Und das sind natürlich solche Instrumente, Steuerungsinstrumente, die noch in der Entwicklung sich befinden, wo aber solche Probleme, wie Sie es beschrieben haben, also zu wenige Exemplare von einem Lehrbuch, sich auch auf eine neue Weise steuern lassen. Wobei ich vielleicht dazu sagen muss, als Bibliothek versuchen wir engen Kontakt mit den Lehrstühlen zu halten. Welche Literatur wird häufig gebraucht? Hier in Rostock ist es wie überall, dass solche Meldungen häufig nicht schnell und nicht frühzeitig genug kommen von den Dozenten. Das heißt, dass wir so ein bisschen unvorbereitet sind, weil wir nicht wissen, dass ein Buch so häufig gefragt wird. Wir sehen es dann an den Ausleihstatistiken, wenn ein Buch 3-mal vorgemerkt ist und dann reagieren wir. Wir würden uns wünschen, und das geht dann an die Dozenten, dass im Vorfeld wir einen Hinweis kriegen, dieses Buch wird für dieses Seminar wichtig, beschaffen Sie es doch schon mal in einer gestaffelten Auflage und dann machen wir das auch. Also wir haben vor, unsere Ansatz für Lehrbücher und für elektronische Ressourcen in den nächsten Jahren deutlich auszubauen, genau um diese Art von Nachfrage zu bedienen. Und das, was Sie als Studierende tun können, ist zu versuchen, durch Mails an die Fachreferenten, aber auch durch Gespräche mit ihren Dozenten darauf hinzuweisen, dass bestimmte Literatur in zu wenigen Exemplaren da ist, und dann reagieren wir auch schnell darauf.
Weitere Fragen? Es wird, vielleicht können wir es so resümieren, also schon der Weg gehen in die digitale Bibliothek. Aber die letzte Frage, die Bibliothek als solche, als eine Ansammlung gelehrter Bücher, wird nicht abgeschafft.
Nein. Sie wird ihre Bedeutung verändern und wird mehr ein Begegnungsraum wieder werden, sage ich mal. Also ich habe ja das Idealbild meiner Institutsbibliothek in Heidelberg geschildert, und mein Wunsch eigentlich für die Zukunft wäre, dass die Bereichsbibliotheken der UB Rostock für Sie wie große Institutsbibliotheken werden. Das heißt, dass Sie sich dort so zu Hause fühlen, in Umgebung Ihrer Literatur, und die Arbeitsbedingungen finden, dass Sie miteinander zusammenarbeiten können, als Gruppen, als Einzelpersonen, aber auch mit einer Aufenthaltsqualität, also mit bequemeren Sitzgelegenheiten. Also letztlich, dass wir in größeren Bibliotheken so das Gefühl einer Seminarbibliothek herstellen können. Das wäre so mein Idealbild für die nächsten Jahre. Und ich hoffe, dass im Dialog mit Ihnen diese Vision Realität werden kann. Vielleicht noch einen letzten Satz. Also es ist so, dass es eine Bibliothekskommission gibt, die die Arbeit der Bibliothek begleitet. Und bisher sind Fakultätsvertreter in der Bibliothekskommission drin, und ich habe mit dem Rektor gesprochen, dass es aus meiner Sicht ganz nützlich wäre, wenn auch ein studentischer Vertreter in dieser Bibliothekskommission beteiligt wäre, um ein Sprachrohr auch für studentische Interessen in dieser etwas formalen, in diesem formalen Gremium zu haben. Und das ist bei Herrn Scharek auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Also insofern freue ich mich auch in der Bibliothekskommission darüber, mit Vertretern der Studierendenschaft ins Gespräch zu kommen.
Sodass die Interessen stärker berücksichtigt werden können. Ich glaube, mit dieser guten Aussicht können wir die Sitzung beschließen. Wir bedanken uns bei unserem Referenten, wir bedanken uns bei allen Anwesenden, den Fragestellern, und damit, nicht wahr, ist die Sitzung geschlossen. Sie wissen, dass wir in der nächsten Woche durchaus noch einmal tagen und es dort auch eine Zeitzeuginnen-Sitzung geben wird. Zunächst einmal herzlichen Dank.